neue Episode. Diesmal mit Pierre Böckhoff, ein Kind des Ruhrgebiets aus dem Ruhrtreib. Und es geht um ja, Karriere, natürlich auch Familie, eigene Wege. Er ist ein Tausendsasser, hat ein bisschen Gastronomie gemacht, DJ, selbstständig, in der Company gearbeitet, alles, bis es dann ein bisschen zu viel wurde. Seine Conclusion rausgezogen und insgesamt eine sehr kompakte und volle Folge. Man kann was mitnehmen und wie er sagt, wer dieses Buch liest und er nimmt was daraus mit, der nimmt was mit. Und wer nichts mitnehmen kann, der liest ein anderes Buch. In dem Sinne, viel Spaß mit dieser Episode. Pierre!
Yes.
Yes, welcome.
Ja, hi.
Wir sind mal wieder, neue Episode.
Ja.
Exposed. Am ja. Stissel hier, bei Into Mind, bei Marc. Merci beaucoup an dieser Stelle. Und ja, freue mich, dass du den weiten Weg aus dem Ruhrgebiet hingeschafft hast. Du kommst ja aus dem Ruhr-Tribe.
Ja, das ist korrekt. Und ich glaube, mehr Ruhrgebiet als ich kann man nicht sein. Ich komme tatsächlich aus der oft gehörten Stadt, die oft kopiert wurde, nie erreicht, Castrop-Rauxel. Also es gibt wirklich einen Menschen dort, hier ist er.
Geil. Castrop-Rauxel ist also kein Gerücht, es gibt sie wirklich.
Ja, es gibt es. Ja. Kommt direkt nach Bielefeld quasi.
Ja, Pierre Represent.
Ja, genau.
Richtig. Und hol mich doch mal so ab. Also klar, Castrop-Rauxel, Ruhrgebiet. Da groß geworden, Schule, dies, das, alles so in kurzen Abriss oder wie?
Tatsächlich ganz klassische Arbeiterschichtfamilie.
Typisch, genau. Also wirklich 100%.
Wirklich so 100% Ruhrgebiet, ne? Oma, weißer Kittel, macht am Sonntag die Klöße, ne? Also wirklich genau so, ne? Wirklich viel bei meinen Großeltern auch groß geworden, weil meine Eltern Vollzeit beschäftigt waren. Papa war damals Soldat, als ich ein ganz kleines Kind war. Also wirklich Berufssoldat, okay. In der Luftwaffe. Komisches aktuelles Thema. Hat dann witzigerweise, als es ein bisschen, ich sag mal, rougher wurde und er irgendwo hin sollte, gesagt, da entscheide ich mich dann für meine Familie. Ist dann aus dem Dienst rausgegangen und hat gesagt,
geht Familie, das überhaupt? Geht kann man das also wenn man da unterschrieben hat mit Blut, dann muss man doch da, oder
ja,
nicht?
Das ging auf jeden Fall. Da, wo er war, das lag wahrscheinlich aber daran, dass er da nicht, keine Ahnung, so einer federführenden Einheit oder so angehörte. Der war in der Luftwaffe, aber quasi am Boden und hat sich da quasi um die Transporte und so gekümmert. Deswegen Chains vermute ich,
Logistik.
Ja, sowas.
Genau. Wie transportiere ich Benzin und Raketen
ja,
von
A nach B? Was auch immer er transportiert.
Was auch immer, so, ja.
Genau, was da tatsächlich ganz cool war zu der Zeit, ich bin ja auch ein Fußballerkind tatsächlich und wir hatten dann immer in dieser Kaserne, wenn die frei war, hatten wir dort unsere Trainingslager. Das war ganz cool. Das war dann so ein bisschen so ein Mix aus, ich sag mal, Jugendherberge auf einem optisch anderen Level.
Also von der Ausstattung her wahrscheinlich unter dem Level von Jugendherberge.
Ja, wenn man es war, die Bundeswehr, sag ich mal, kennt. Sehr metallisch. aber es war natürlich cool, ne? Also gerade für uns Kids und so war das cool, weil die hatten da natürlich Sportplätze ohne Ende und so.
Naja, klar, kann
ich. Und das war cool, ja, genau. Und dann, Eltern immer voll gearbeitet, groß geworden in Castrop-Rauxel. Da auch gelebt, bis ich 21 war. Hab irgendwann gedacht, ich glaube, Computer ist so irgendwie was Cooles. Hab dann eine Ausbildung gemacht bei der Deutschen Telekom als Fachinformatiker für Systemintegration.
Schwieriger Titel am Ende des Tages, oder?
Ja, ich glaube, da hätte man heute auch, wenn man das durchgezogen hätte, einiges mit verdienen können. Ich fand es allerdings relativ schnell kacke.
Okay.
Hab's aber gut deutsch, allmannmäßig erzogen, trotzdem durchgezogen. Hab die 3 Jahre fertig gemacht.
Du musst was Ordentliches machen, Kind.
Ja, ich hab's einfach zu Ende gemacht. Ne? Okay, gefällt mir jetzt nicht so, egal.
Aber was war denn der Job überhaupt? Was kann ich mir darunter vorstellen?
Hast du da irgendwie Netzwerktechnik wirklich, und.
Also so Dinge miteinander verknüpfen, dass die Kommunikation
IPs,
funktioniert?
Netzwerktechnik und also das war tatsächlich damals zu der Zeit, da kam gerade ISDN. Also
okay.
Das Internet ganz am Anfang,
ja,
noch
ja,
so ein
ja,
bisschen,
ja.
Ne? So kurz nach dem Modem. Was da ganz cool war tatsächlich, weil ich ja bei der Telekom war, die hatten damals natürlich schon sehr, sehr schnelles Internet, zumindest in den Häusern.
Klar.
Und das war noch die Zeit, wo man Musik und CDs gebrannt hat.
Ah.
Da sag ich mal, war ich der, Napster, der gut schnell beschaffen konnte.
Ja, genau, richtig. Da so. Hast du das neue Album schon längst runtergeladen.
Ja, ich habe auch, glaube ich, damals alles runtergeladen, was man konnte. Weil du kennst es ja wahrscheinlich von früher auch noch. Da fiel die ein oder andere Mark hinten mal auf dem Schulhof noch ab.
Ja, ja, klar, so, logisch.
Mehrfach
logisch.
CD-Brenner,
ja,
dies, wunderbar. Das.
Ja,
genau. Und tatsächlich war das aber so, dass ich als Kind wollte ich immer Comiczeichner werden. Also ich war immer ein Kreativer, hab, glaube ich, seit Corel Draw 1 immer am Computer Grafikkram gemacht, bin dann trotzdem irgendwie anscheinend, hab dieses Computer ist cool, irgendwie falsch interpretiert, bin dann da abgebogen. Wie gesagt, hab das fertig gemacht, hab aber immer schon in meiner frühesten Kindheit und da auch immer noch nebenbei diverse Jobs gemacht, hab irgendwie an Bars gearbeitet, hab Musik aufgelegt, seit ich 16 war und so.
Aber wie ist das denn, in Castrop-Rauxel so groß zu werden? Ich habe keine Idee. Also ist das wie ist so ein, so sind alle Freunde drumherum, die du so kennst, haben die alle so einen ähnlichen Background? Also ist viel so.
Oh, das weiß ich jetzt ehrlicherweise gar nicht. Also ich meine, wie gesagt, ich war ja ein hartes Fußballkind. Also für mich gab es Schultasche wegschmeißen, raus. Weil yeah. Früher gab es ja nicht Handy, dies, das, anderes, ja, sondern früher gab es ja rausgehen und let's go.
Ja, ja.
Bis dann der Gameboy kam. tatsächlich. Und ich bin in meiner Jugend sehr, sehr viel, also ich habe sehr viel Sport gemacht, bin relativ viel Skateboard und später dann Inliner, so halb professionell gefahren und habe dann sehr, sehr viel Kindheit auch in Dortmund verbracht.
Okay.
Wenn es nicht, wie gesagt, in Castrop oder auf irgendwelchen Sportplätzen war. So war meine Kindheit halt. Ne?
Und dann hast du dann gesagt, okay, S-Bahn und dann fahre ich mal in eine andere Stadt.
Ja, geht genau. Ja, genau. War das tatsächlich, weil meine Eltern ja, wie gesagt, auch sehr, sehr viel gearbeitet haben. War eh, wie sagt man, was sagt man früher, das klassische Schlüsselkind?
Ja, ja, klar, bin ich ja auch.
Ne? So, ne, viel bei Oma gewesen auch, genau. Und so. Und ich hatte eine dufte Kindheit, würde ich sagen.
Dufte Kindheit,
sehr, 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 sehr lebhaft. Genau. Cool. Bin dann, um das abzurunden, nachdem ich den Job hatte, der mir nicht so geschmeckt hat, habe ich dann erstmal gesagt, ja, okay, ich habe jetzt keine Ahnung, was ich aber machen will. Habe ja, wie gesagt, immer dann irgendwie in Bars gearbeitet und habe gesagt, komm, jetzt verdienst du erstmal ein bisschen da dein Geld. Habe da witzigerweise dann jemanden kennengelernt, der ja gesagt hat, kannst du dir vorstellen, mal ins Ausland zu gehen? Das war dann, passte dann gerade. Hab ich gesagt, ja, klar, was kann man immer machen? Da ist gerade ein Job frei im Robinson Club an der Bar in der Schweiz. Ach ja, cool, da hatte ich mich eh auch mal beworben als Sound und Light damals. Das ist hier Musik- und Lichttechniker, DJ und so. War da auch schon bei einem Casting damals in Berlin. Da war das nicht so, jeder kann das machen, sondern da musst du dann wirklich Tests schreiben und so, Musiktests und so.
Ach du je.
Wurde da auch genommen, aber dann überschnitt sich das. Hab ich gesagt, ja, gehst du da erstmal, mach erstmal. Bin dann in die Schweiz gegangen, hab neben dem Bardienst dann aber immer auch aufgelegt, noch nach dem Dienst. Da im Skiclub quasi. Und dann war da jemand zu Gast von der TUI. Das war damals, glaube ich, der quasi Entertainment-Marketing-Chef. Und der kam dann irgendwann in der Bar zu mir und sagte, ich war jetzt 3 Abende bei dir, du reißt da die Hütte irgendwie ab da unten. Wir renovieren hier gerade den Club auf Mallorca, nagelneu. Kannst dir mal vorstellen, ein Jahr nach Mallorca zu kommen? Ja, Wintersaison ist ja bald vorbei, ja, mach ich.
Das heißt, du bist so wirklich über so Gastro-Side-Einstiegsjob irgendwie in so ein DJ-Ding reingehen.
Ja, wie gesagt, ich habe das ja immer gemacht, habe vorher auch aufgelegt zu Hause und so, aber ja, das war so Passion so ein bisschen. Ne? Bin dann nach Mallorca, habe dann da, wie gesagt, Musik und Lichttechnik gemacht, Theater wirklich klassisch eingeleuchtet, Shows programmiert etc. Hab da aber, ich war ja jung, auch immer gesagt, ich nehme alles mit, hab dann selber tanzend auf der Bühne gestanden, hab den Volleyballkurs mitgemacht, hab das einfach mitgemacht. So, das war toll einfach. Und
also, da muss ich jetzt nochmal kurz einen Break reinhauen, weil ich muss natürlich auch für meine sehr gescheiterte Branche Gastronomie jetzt mal eine Lanze brechen.
Ja.
Du siehst, ja, was möglich ist, wenn man einfach offen ist und Dinge mitnimmt. Und als, ganz ehrlich, ich kenne ja ein paar Lebensläufe. Es gibt viele in der Bar, die so Quereinsteiger sind und dann entweder pappen bleiben oder danach was anderes machen. Aber ist halt eine mega geile Gelegenheit, um mal irgendwas reinzuschlittern und reinzuschnuppern, wo man jetzt keine klassische große Ausbildung braucht, sondern du musst ja ein bisschen Menschengespür und ein bisschen, sagen wir mal, Gewicht und Mengengefühl haben, damit man so jetzt den Cobra Liebe jetzt nicht komplett verballert, aber damit kannst du schon auf jeden Fall mal starten, ne? Wenn du so ein gewisses Gen hast.
Also, finde ich gut. Vor allen Dingen glaube ich, und ich glaube, das sieht man mir immer, wenn ich über diese Zeit rede, da habe ich tatsächlich, das merke ich selber, wie so ein Leuchten in den Augen. Einfach weil das war eine tolle Zeit, weil da habe ich sehr, sehr viel für mein Leben auch gelernt. Gerade was so offen mit Menschen angeht, immer wieder neue Menschen kennenlernen, von Unterschicht über ganz reich, viele Gespräche geführt. Also ich muss sagen, dass das mit so die prägendste Zeit allgemein, dieses an der Bar, dann auch in der Hotellerie und so arbeiten, das hat mir, also war eine ganz, ganz, ganz tolle Zeit, von der ich immer wieder gerne erzähle auch.
Und du bist, merkt man voll, dass das irgendwie so dich getriggert, ne? Voll. Und du hast dann Bar, hast du dann, war das eher so Partybar-mäßig oder war das auch so, dass du irgendwann so den Psychologen, Barkeeper, der sich irgendeinen Scheiß anhört, hast du das auch mitgemacht, diese Phase? Oder war das eher so, dass das eine Urlaubsdestination war, wo einfach Party angesagt war?
Ja, nee, da kriegst du natürlich hier oder da schon mal was mit, aber grundsätzlich sind die Leute da natürlich, um sich's gut gehen zu lassen. Da kriegst du eher so Dinge mit, die vielleicht ja, finanziell über dem einen oder anderen Tellerrand sind, wo du denkst, okay, das ist wirklich nicht so mein Game und nicht so meine Geschichte, aber spannend.
Ja, spannend.
Vor allem, wenn man so jung, so noch grün hinter den Ohren ist.
Okay, sowas, man lernt sowas, was fürs genau, Leben.
Sowas gibt es da draußen auch. Okay, gut zu wissen. So, alles klar.
Okay, das haben wir auch schon mal gesehen. Es gibt es nicht nur im Film, nein, es gibt es in echt.
Ja,
es gibt nichts, was es nicht gibt.
Genau, ja. Und dann war das so, dass ich, same story, different people, Mallorca, Club aufgelegt, kam Chef von einer Nobel-Diskothek aus Zürs, Lech am Arlberg, wird dir wahrscheinlich als Gastronom was sagen, relativ hochwertiges, teures Skigebiet.
Ja, genau.
Der sagte genau das gleiche wie damals der TUI-Chef, pass auf, Winter, Nobel-Diskothek, nur Haute-Volée, du musst da hinkommen, kannst das machen, ich zahle gut, ja, kann ich machen, mache ich. So, ich hatte aber in meinem Kopf witzigerweise immer so, ich gehe 2 Jahre ins Ausland und das passte dann einfach.
Dass ich, ja, das heißt, du hast ein halbes Jahr Saison gemacht, warst dann ein Jahr auf Mallorca und dann nochmal ein halbes Jahr
genau.
Lech.
Genau, da war
aber
ich.
Da hast du auch Geld verdient, oder? Also, weil in der Schweiz verdienst du ja schon auch Geld auf Saison.
Da, ja, aber wie gesagt, das sind ja klassische, willst du kennen, Hotellerie-Deals, wenn man da irgendwie, also da bist du jetzt nicht reich, aber natürlich, du kriegst da Kostlogie frei und da muss man auch sagen, zur damaligen Zeit, das, was du da dann verdient hast, wenn du jetzt nicht hier noch irgendwie eine Wohnung hattest, die du zu bezahlen hattest, die ich immer hatte und gehalten habe, weil mir das wichtig war, wenn ich nach Hause komme, möchte gern zu Hause sein, da war das schon okay, also wenn man überlegt, dass man eigentlich ja, wenn man sowas macht, oftmals nur das hat, Kostlogie frei, dann ist das, was überbleibt, nicht so schlecht.
Nö, kann man schon was machen. Ja, gut, also man hat dann ein bisschen Party und Tralala, wenn man jung ist. Ne? Man sitzt ja nicht da um 18 Uhr auf der Stube.
Genau.
Man ist ja ein bisschen noch was Side-Business.
Genau, ja dann, dazu. Dann war Lech zuerst am Arlberg, das war völliger Overkill, bis heute in meinem Kopf auch, weil das, da war halt, keine Ahnung, da waren nur so Gäste, Reedereibesitzer, Königsfamilie von Monaco, also nur solche Leute halt.
Welches Hotel war das denn?
Das war die Bar Vernissage hieß das. Das ist quasi, das war wirklich so eine, ja, ich würde jetzt sagen, wenn man sagen würde, was kennt jeder, dann würde ich sagen, das war das P1 in München, nur in richtig krassem Geldbeutel.
Also Zürs ist ja quasi oberhalb von Lech.
Genau.
Also Lech ist ein Skigebiet, was man auch kennt, wo man jetzt auch von okay bis sehr teuer wohnen kann. Aber Zürs ist quasi so, das ist so eine kleine Straße, da sind links und rechts einfach so ein paar Hotels.
Genau.
Die meisten haben nur 4 Monate auf im Jahr. Danach wird das komplett verbarrikadiert. Also da wird wirklich so, da werden so Nägel und so Bretter vor die Fenster gemacht, damit keiner einbrechen kann. Es wird alles zurückgeräumt. Und dann steht das da ein Dreivierteljahr leer.
Genau.
Und da wird das Geld in 4 Monaten verdient und ansonsten ist da nichts.
Ja, genau.
Da ist wirklich nichts.
So war das. So war das.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ja, und wie gesagt, ich hatte das immer so im Kopf und fand das natürlich, das war krass, das war eine krasse Zeit, da kurzer Sidekick, weil du gerade den Cuba Libre erwähnst, tatsächlich zu der Zeit logischerweise, da hat man auch mal das ein oder andere Glas abends mitgetrunken. Und da ich ja hinter der Bar auch als DJ gestanden habe mit meinem Pult, durfte ich mir die Drinks selber mixen. Und da habe ich mal einen großen Fehler begangen. Da wirst du jetzt wahrscheinlich laut lachen und das, den Chef damals verstehen. Ich wollte mir mal einen richtig guten Cuba Libre mixen und habe dann den 30 Jahren alten Havanna Club dafür benutzt. Da kam dann ganz schnell aber der Barchef, zog mich mal einmal kurz in so eine dunkle Ecke, gab mir so einen halben leichten Nackenklatscher und hat gesagt, Junge, also das war so respektlos diesem Getränk gegenüber. Du kannst nicht einen 30 Jahre im Fass gelagerten Rum in eine Cola schütten. So, ja, das erkläre ich dir jetzt einmal.
Ja, das, also das Ehrgefühl des Barmixers auf jeden Fall zerstört. Von den Kosten jetzt mal ganz zu reden. Also ich meine, das einfach mal als Mixgetränk rauszuballern, ist jetzt auch so okay.
Ja, ja. Ja. Aber gut, war so eine schöne Anekdote. Genau, hab das mitgenommen. Der Chef, der hätte mich tatsächlich gerne noch mitgenommen. Der hatte auch noch eine Lokalität, eine alte umgebaute Kirche am Wörthersee.
Okay.
Aber ich hatte halt in meinem Kopf so, nee, 2 Jahre in dem Alter. Gut, jetzt geh nach Hause und mach wieder was Anständiges. Bin dann nach Hause, wollte Grafikdesign studieren, also wirklich back to the roots.
Ja.
Hab da keinen Platz bekommen.
Hattest du Abi eigentlich?
Also Abitur habe ich gemacht,
tatsächlich. Also erst Abi gemacht, dann genau. Ausbildung gemacht?
Genau.
Also nicht direkt Studium, so, das nee, war genau. Nicht so das Ding?
Nee, genau.
Okay. Irgendwie. Ist das gut oder schlecht? Also war das gut oder schlecht für dich?
Du, weiß ich gar nicht. Ich persönlich würde, glaube ich, heute auch jedem sogar diesen Weg empfehlen. Mach erstmal was Praktisches und dann, also geh erstmal arbeiten.
Ja.
Lern erstmal was. Und wenn du dann noch Bock hast, da was draufzusetzen, dann hol dir irgendwie auch nochmal das fachliche Wissen vielleicht über ein Studium ran. Aber da ist ja jeder auch anders.
Ja, aber also lustigerweise, ich habe die Diskussion bei mir im Team gerade auch. Ich habe ja 2 Dualstudentinnen.
Das ist natürlich super.
Grüße gehen raus. Die haben aber vorher alle beide eine Lehre gemacht.
Ja.
Und gesagt, das ist der richtige Weg, weil du dann weißt, was kannst du überhaupt, wo hast du Bock drauf? Und
ja, genau.
Da quasi dann noch ein Studium draufzusetzen, was so Richtung HR und Betriebswirtschaft geht und so weiter. Und die sagen halt, wir wissen schon mal, wie Arbeiten geht, wir wissen, wo oben und unten ist, wo links und rechts ist. Und ich kann mit den Themen, die mir auch beigebracht werden in der Uni, einfach viel mehr anfangen, weil ich aus der Praxis, ich weiß, was das bedeutet. Ich weiß, was der Impact ist von manchen Dingen. Und die Kolleginnen und Kollegen, die da auch studieren, die gerade 17 und 18 sind, die haben keine Ahnung von nichts, weil die gar nicht wissen, was da los ist. Und da lernen die was, ohne zu wissen, was ist der Gap zur Praxis. Also, weißt du, was ich meine?
Ja, total. Deswegen
finde ich das spannend, dass du das auch so gemacht hast.
Ja, total. Und wie gesagt, also ich habe das auch damals gefühlt, würde das heute meinem Kind, der soll seinen Weg machen, wie er macht, aber ich fand den gut, so den Weg, weil genau das, was du sagst. Und witzigerweise, egal, was mir in meinem Leben so begegnet ist, wenn man so ein bisschen auch von seiner Vita erzählt, da könnte man das ja auch belächeln, dass man sagt, ja, dann warst du irgendwie, hast du das gemacht und dann warst du irgendwie im Robinson Club und keine Ahnung. Nee, ist aber tatsächlich total anders, weil natürlich auch alle Leute, die so ein bisschen da unterwegs sind, wissen, okay, wenn er in der Gastronomie gearbeitet hat und wenn er in der Hotellerie gearbeitet hat, egal was er dort gemacht hat und egal was er heute macht, dann ist das auf jeden Fall jemand, der weiß, was Arbeiten ist, weil das ist ja wirklich auch, das sind ja auch Arbeitszeiten und das ist ja sowohl körperlich als Kopf, gerade Hotellerie. Das ist schon nicht ohne. Also wie gesagt, und das erzähle ich aus vollem Inbrunst. Das hat mir auf so vielen Ebenen was gebracht, auch wenn ich damit jetzt gar nichts mehr zu tun habe.
Ja, ja, aber das ist genau das, was du sagst. Also du lernst nicht nur zu arbeiten wegen den Stunden und der Belastung, die natürlich immer groß ist. Du hast aber auch immer die Serviceorientierung am Ende des Tages. Also du musst Dinge fertig kriegen und du musst dafür sorgen, dass der Gast, der den ganzen Bums bezahlt, am Ende auch zufrieden ist. Weil erst dann kommt das Tipp, erst dann kommt... das, was man sich, dafür ist man da am Ende des Tages, ja. Und du lernst halt auch mit unterschiedlichen Generationen, unterschiedlichen sagen wir mal Backgrounds zu arbeiten, kultureller Art, Werteverständnis völlig unterschiedlich und man lernt so mit Leuten zusammenzuarbeiten, wo du normalerweise nichts in Common hast, sag ich mal, aber hinter der Bar ist halt, der eine kommt daher, der andere daher und irgendwie, hey, wofür sind wir hier? Ja, wir wollen hier die Drinks raushauen, also let's go. Und da muss man sich da zusammenraufen, egal ob man völlig anderer Couleur ist eigentlich. Und das finde ich spannend an der Gastronomie und Hotellerie.
Ja, ja, total. Und wie gesagt, also als, ich meine, am Ende des Tages, da kommen wir ja gleich oder später nochmal zu, was mache ich jetzt? Jetzt bin ich auch ein Dienstleister und ich glaube, dass mir das da sehr, sehr eng mit so vielen Menschen mal gesprochen, gearbeitet zu haben. Auch heute natürlich auf einer ganz anderen Ebene, aber vor allen Dingen, glaube ich, was Gesprächsführung angeht, was Offenheit angeht und sowas, das hat mir einfach so viel gebracht. Und das, obwohl es ja wirklich was komplett anderes ist, aber ist es das wirklich? Nee, am Ende ist es ja, wie du genau sagst, es ist ja eine Dienstleistung.
Ja, ja, klar, du bist ja Dienstleister, richtig. Und jetzt nochmal darauf anzuknüpfen, also du wolltest oder hast Design studiert?
Nee, was ich wollte, hab da keinen Platz bekommen, hab dann aber gesagt, okay, wie man das früher, ich weiß nicht, ob man das heute noch so macht, ja komm, dann studierst du mal eben was anderes, weil wenn du schon mal irgendwie einen Platz an der Uni hast, dann kannst du wechseln, ist einfacher als irgendwie da reinzurutschen. Hab dann tatsächlich Wirtschaft angefangen zu studieren. Okay. Ein Semester.
Ein Semester?
Ein Semester, okay. Tatsächlich, ja, weil ja dann wollte tatsächlich irgendwie mein Kopf was anderes. Da habe ich einen Zeitungsartikel gelesen von tatsächlich einer Werbeagentur damals in Castrop-Rauxel, die relativ groß werden wollte damals. Das war ein Bekannter von mir. Und die sind dann in ein riesiges Gebäude gezogen. Und das habe ich in der Zeitung gelesen, da hat es irgendwie Klick gemacht in meinem Kopf. Und dann bin ich einfach 2 Tage später da hingegangen und habe gesagt, du pass auf, habe gelesen, was ihr hier vorhabt. Ich mache das meinen Lebtag schon. Ich würde hier gerne als Grafiker arbeiten. Geht das? Und dann hat er gesagt, ja, arbeite doch mal eine Woche hier und dann gucken wir, ob das geht. Und ging. So, und dann bin ich da, hab Studium abgebrochen, quer eingestiegen, hab dann mit meiner Passion, die ich immer gemacht habe, Grafikdesign, weil ich es konnte einfach, weil ich es ja Autodidakt immer gemacht habe, bin dann da eingestiegen. Und auch da dann wieder Allmann-mäßig, pass auf, ich kann ja jetzt hier arbeiten, aber schreib mich mal nochmal auf eine Ausbildung, weil am Ende des Tages hätte ich gerne zumindest auch in dem Bereich irgendwie mal ein Blatt Papier irgendwann in meinem Leben in der Hand, ob mir das in 30 Jahren was bringt, keine Ahnung. Ich meine, jetzt ist es wirklich egal, aber hab das dann auch gemacht, bin dann irgendwie in meinen Blogunterricht noch gegangen zwischendurch.
Das heißt, du hast dann noch die Ausbildung zum Grafikdesigner gemacht?
Ja, das hieß damals Mediengestalter für Digital- und Printmedien.
Ja, sauber.
Hab da wirklich auch noch Druckvorstufe gelernt, Drucksetzen und so, also wirklich oldschool noch so oldschool. Ein bisschen. Ne?
Na gut, ist ja gar nicht so schlecht zu wissen.
Handwerk gelernt auch.
Ja, vor allem gibt ja auch ein Gefühl für Proportionen und wie muss was sitzen, damit das.
Ja, viel auch Haptik und so, ne? Also viel noch angefasst auch, ne? Print halt auch noch viel, ne? So, das ist auch das, was ich immer noch, so eine kleine Guilty Pleasure, also ich mag tatsächlich haptische Güter mehr als digitale. Also ich mag ein echtes Buch lieber als ein E-Book.
Ja.
Keine Ahnung. So. Und wenn das einen tollen Umschlag hat und das ist total schön veredelt, da geht bei mir auch wieder das Leuchten in den Augen, das, keine Ahnung, auf sowas stehe ich einfach so.
Ja, aber gibt's ja.
Vielleicht
gibt's
ist ja das die Passion.
Also bin ich aber bei dir? Also ich weiß nicht, das ist klein Generationsding, glaube ich, das ist eher so ein Tick, ne?
Kann
sein, ja. Also ich finde halt auch Papier, wenn du so verschiedene Papierstrukturen hast, also Bitcoin-Papier oder so ein Handgeschöpft oder so, der nächste so, alter krass, was so alles geht. Und oder so, wenn man Magazine sieht und du hast so eine Sonderausgabe, wo dann halt so 2 oder 3 Layer aufeinander gedruckt worden sind, so mit Verchromung oder irgendwas und denkst dir so, oh, das ist teuer und richtig schwierig zu machen, das kann ja nicht jeder. Da finde ich mich dann auch wieder. Ne?
Und, dann kam Flyer-Alarm, hat die Druckerzunft kaputt gemacht und kann inzwischen alles.
Ne? Ja, am Anfang über den Preis und mittlerweile, ja.
Ja, sie können auch einfach viel. Ne? Ich meine, klar, am Ende des Tages, glaube ich, wird dir nicht anders gehen. Wenn es wirklich hochwertig und speziell sein soll, dann gibt es immer noch den Drucker vor Ort und der hat auch mehr als seine Berechtigung, weil er kann halt Spezialdienstleistungen liefern. Und ich glaube, das machen inzwischen dann auch wirklich viele. Aber wenn es natürlich um, keine Ahnung, Wegwerfartikel wie, ich brauche mal irgendwie 10.000 Flyer, ja gut, da gehst du auch über den Preis, weil da reden wir über einen Wegwerfartikel.
Ja, ja, klar.
Genau.
Ist das eigentlich der größte mittlerweile in Deutschland?
Ich, keine Ahnung, ich weiß es gar nicht. Ich fand es tatsächlich nur spannend, dass damals so ein Spezialdrucker, mit dem ich immer zusammengearbeitet habe, wenn es um sowas ging wie Stanzen und so, das konnten die damals ja nicht.
Ja.
Der hat mir damals gesagt, pass auf, ich sag dir jetzt, was passieren wird. Alles das, was wir hier machen, vielleicht nicht auf der Qualitätsebene, aber Flyer Alarm wird in 5 bis 10 Jahren alles machen. Die werden Werbetechnik machen und die werden sogar die Marketingwelt angreifen. Das ist eine interessante, steile These. Heute würde ich sagen, der hatte mehr als recht.
Ach krass. Ja, also. Das heißt, die können wirklich, die sind komplett Lieferant, was
ja, die können viel
Papier, auf jeden Fall. Also die machen ja auch Sticker, ne, glaube ich.
Also ja, die machen Sticker, die machen Werbetechnik, die machen inzwischen sogar, du hast einen Flyer gedruckt, dann kriegst du danach die Frage gestellt, hör mal, möchtest du daraus nicht für 50 Euro noch deine Ad schalten? Und dann machen die das auch inzwischen.
Also ehrlich jetzt? Ja, also ja, du kannst also quasi ja, aus der Printvorlage ja, machen die auch
ob
noch.
Ob die das wirklich können? Keine Ahnung, noch nie getestet. Aber inzwischen machen die sehr, sehr viel. Baukästensysteme, die haben es clever gemacht. Die haben relativ früh auch dieses Template-Ding gemacht, ne, haben die dann halt für den kleinen Mittelständler, der keine Ahnung, Gaswasserinstallateur etc., der natürlich dazu eigentlich keine Berührungspunkte hat, der vielleicht auch gar nicht eine Agentur braucht, haben die dann so wie so Website-Baukästen, gab es dann irgendwann auch Flyer-Baukästen und so. Die haben das clever gemacht einfach. Die haben das von der Pike auf klein, haben die ihr Geschäftsfeld, glaube ich, relativ groß nach links, rechts, oben und unten skaliert.
Und sowas im Mittelstand anzubieten, sieht man ja gerade auch. Ich glaube, der Martin hatte auch so ein Ding irgendwie aufgebaut. Das ist quasi so ein Tool für Mittelstandmarketing, die einfach so, die halt wissen, sie müssen was tun, aber sie haben nicht die Kompetenz im Haus, weil wer will sich da in die Marketingabteilung, geht ja gar nicht. Und auch zu sagen so, okay, hier 10, 20, 30 oder 100.000 Euro mehr für Marketingagentur, no way, geht nicht. Und dann haben die so einen Baukasten gemacht, wo du das einfach selber machst. Also, dass du halt sagst so, okay, was sind die Farben, was ist der Text? So ein gewisses Corporate Design da reinlädst, wie so ein Stylebook. Und dann daraus generieren die dann immer so einen gleichen Look and Feel im Marketing. Und das kannst du dann für Instagram und TikTok und keine Ahnung was.
Ja, so wie das benutzen. Ja heute auch so Plattformen wie Canva und so sind. Ne? Ja, also, genau, das hat auch, richtig. Das hat ja auch alles, finde ich, mehr als seine Berechtigung. Und am Ende des Tages ist es ja, du musst ja auch gucken, was ist dein Need? Wie gesagt, am Ende hat ja jede Zunft, egal ob Agentur, whatever, hat ja alles seine Berechtigung, aber halt ab einem bestimmten Level, wo du dich dazu entscheidest. Am Ende des Tages hat ja jeder von uns, auch jeder Unternehmer, jedes Unternehmen hat, keine Ahnung, eine gewisse Spardose und muss halt gucken, wie man damit haushält. Und je nachdem, wo du was investierst, kannst du nicht überall investieren und trotzdem musst du dir ja irgendwie überall behelfen und dafür, finde ich, hat das alles seine Berechnung, ist auch inzwischen alles tippitoppi, ne?
Ja, ja, klar. Also ist halt die Frage, wie, naja, es wird, kommen wir vielleicht nochmal kurz erst, bevor wir darüber philosophieren, was gerade passiert, ja, weil es ist ja eine spannende Zeit, ehrlicherweise.
Ja, total.
Hast du dann quasi als im Grafikdesign quasi in eine Agentur, also das Agenturleben beschnüffelt und da bist du dann auch erstmal geblieben, ne?
Genau, bin da reingekommen, habe dann meine Ausbildung da quasi offiziell zu Ende gemacht, obwohl ich da natürlich ganz normal gearbeitet habe, während ich nicht in die Schule musste. Bin dann relativ schnell dort Artdirektor geworden, tatsächlich. Hab das, glaube ich, 3 oder 4 Jahre gemacht. Bin dann Kreativdirektor dort geworden.
Alles in derselben Company?
Alles in derselben Company, war insgesamt da knapp 12 Jahre.
Wow.
Genau, war, wie gesagt, ich bin da angefangen, damals als erster Mitarbeiter. Und am Ende waren wir, glaube ich, knapp 20. Irgendwie war eine Agentur, die war sehr, sehr spezialisiert auf die Energiewirtschaft damals, als dieser Markt sich geöffnet hatte.
Ah, okay.
Ja, haben wir da sehr, sehr viel gemacht, waren dann da wirklich ein guter Player am Markt. Deswegen, man würde denken, oh, Agentur Castrop-Rauxel, ja, aber Nische erkannt, ne? Nischenagentur tatsächlich. Haben natürlich hier und da auch mal ein bisschen, keine Ahnung, was für den Juwelier um die Ecke und so gemacht, aber eigentlich schon sehr, sehr spezialisiert. Haben damals auch viel im Bereich Software da gemacht. Da fing das Ganze an auch mit Google-Optimierung und all so einem ganzen Kram. Aber halt sehr, sehr spezialisiert, haben damals so die ersten Dashboards gebaut für diese ganzen Energiedienstleister, was es heute ja an Tools noch und nöcher gibt.
Ja, das musst du damals ja selber bauen, weil das gab es ja nicht. Ne?
Ja, genau. Und ja, das war eine spannende Zeit. Und auch da habe ich gelernt, was Agentur bedeuten kann, was viel, viel, viel Arbeiten bedeuten kann. Und ja, jetzt kann ich das mit einem Lachen sagen, aber irgendwann bin ich dann umgefallen. Genau.
Ehrlich, so wirklich? Also so, dass du sagst, so, das war dann, ja, da ging nichts mehr?
Genau, irgendwann mich umgefallen, genau. Und,
wie alt warst du da? Mitte 30? Nee, Anfang 30.
Ja, Anfang 30.
So ungefähr würde ich jetzt sagen, so, wenn man so ein bisschen das im Kopf hat.
Genau. Ja, hab das aber nicht so richtig wahrgenommen. Dann hat sich, glaube ich, durch die harte Überarbeitung irgendwann eine Angststörung gebildet. habe mir dann relativ schnell proaktiv, weil ich immer jemand war, ich gehe da auch total offen mit rum, rede auch mit jedem drüber, weil ich nie so ein Freund war von Versteckte. Ich finde es auch Quatsch. So, für mich ist immer er der Stark, der darüber sprechen kann.
Na voll.
So, und
können ja andere von lernen. Ist ja viel, also erstmal für einen selbst Dinge zu erkennen, ist ja schon krass. Ja. Also das heißt, du hast dieses ganze, ich meine, Agenturleben, wir haben sicherlich viele Leute, die da einen Schnittpunkt haben, die hier Hörer sind, aber nicht jeder weiß, was das heißt. Du hast natürlich extremen Deadline-Druck, das heißt, es müssen Sachen fertig werden und dann sind die halt Freitag End of Business, weil am Samstag muss das zugespielt werden oder was der Teufel was, dann muss der ganze Bums noch fertig sein. Dann hast du so Sprints, dass du halt auch immer so End-of-Year-Business, da geht immer viel, oder wenn wahrscheinlich Energiewirtschaft zum Ende des Jahres viel investiert, damit die Leute ihre Energieverträge zum neuen Jahr wieder verändern, also ist da quasi High-Peak-Season, heißt, du wohnst und schläfst mehr oder weniger im Büro, damit das alles fertig wird, oder? Ist das überspitzt?
Nee, das gab's genauso tatsächlich. Ne? Also da gab's auch mal die geile Weihnachtsfeier, die man dann so lange gemacht hat, dass dann aber nach der Weihnachtsfeier um 4-5 Uhr morgens alle ins Büro gegangen sind und so wie früher beim Lagerfeuer sich dann entschieden wurde, okay, wir haben jetzt hier eine Couch, Anwesenheit, let's go, einer darf immer schlafen 2 Stunden.
Nee.
Und ja.
Nee, das so. Und die anderen haben alle mitgemacht.
So, ja, klar. So, das war dann so. Ne? So. Ne, aber alles gut.
Okay, das wird es heute nicht mehr geben, glaube ich, oder?
Nee, glaube ich auch nicht. Würde ich auch heute nicht mehr machen.
Nee, aber, ja gut, das ist was anderes. Aber der Spirit ist ja eigentlich geil. Also, ja, dass die genau. Leute sagen, ja, so, mit, so, wir haben wer, jetzt hier richtig also durchgezogen.
Wirklich, wer feiern kann, der kann auch arbeiten. Okay, ja. Dann let's go. So, ne?
Das ist geil.
So, naja, und ja, genau. Und dann war das so, ich habe mir dann relativ schnell aber auch Hilfe geholt, schon. Aber alles so natürlich noch top secret. Keiner hat das mitbekommen.
Ja.
Also, zumindest nicht in der Agentur. Ja, und das ist dann tatsächlich aber leider irgendwann trotzdem so geendet, dass ich dann wortwörtlich auch nochmal wirklich richtig umgefallen bin und dann auch ins Krankenhaus musste. Und dann Magenspiegelung, dies, das, schwere Magenschleimhautentzündung, Anfang des Magengeschwür etc. pp. Und das aber war
weil
dann,
du das aufgenommen hast oder weil du dich als Kompensation falsch ernährt hast? Wie ist das passiert?
Ja, weil ich einfach
hast dich nicht reingefressen?
Ja, Overperformer, ne? Immer gewesen. Workaholic pur. All in, immer, ne? So, und dann hat mir irgendwann mein Körper gesagt, erst der Geist, ne, wie gesagt, da habe ich mir ja schon dann erstmal irgendwie Hilfe geholt und so, aber irgendwann hat der Körper dann auch gesagt, also wenn du mich jetzt vor 2 Jahren nicht verstanden hast, was ich dir mit meinem Geist sagen wollte,
dann hör jetzt mal zu.
Und das war dann leider tatsächlich auch der Zeitpunkt, wo ich dann, als dann der Arzt im Krankenhaus auch zu mir gesagt hat, nach der Visite, ja, wir haben das und das festgestellt und was machen Sie denn beruflich, dies, das. Ja, da können wir Ihnen anhand der Proben, die wir genommen haben, da ist nichts und so, können wir Ihnen zu 99,9% sagen, das ist bei Ihnen psychosomatisch.
Ja.
Das ist harte Überarbeitung. Und das war dann der Moment, wo ich im Krankenhaus für mich entschieden habe, okay, hier, also jetzt muss ich wirklich, glaube ich, mal zuhören. Und war dann sehr, sehr lange krankgeschrieben tatsächlich. Ich habe das auch erstmal hingenommen, dass ich krank bin, hab das, wie sagt man, hab dann mal in mich reingespürt und hab das auch zugelassen tatsächlich, dass ich mal krank bin. Und dann ist in mir irgendwie gewachsen, du musst da einen Schlussstrich ziehen. Und hab dann irgendwie, ich glaube, nach knapp 10 Monaten Krankheit mich Alter, entschieden zu kündigen.
Das ist ja richtig lange. Also du hattest richtig wie überarbeitete Burnout.
Ja.
So?
Ja, wenn man. Wie auch immer das heißt.
Ja, wie auch immer das heißt. Ich meine, jeder definiert das anders, aber du hast gesagt, so, das geht nicht mehr. Hier ist komplett Ende. Ja, ich
meine, der Geist hat es mir gesagt, der Körper hat es mir dann gesagt. Ja. Und das war schon auch eine leere Zeit, muss ich sagen. Also das war, da war ich jetzt nicht.
Ja, aber vor allen Dingen für dich, also jemand, der so immer overperformt, immer Vollgas und dann
komisch. Stehst
auf einmal so ein bisschen so in Watte gepackt und weiß nicht, wo oben und unten ist, oder? Ist das so ein Gefühl? Wie merkt man das? Also außer, dass man.
Ja, man ist halt müde, ne? Also das ist wahrscheinlich. Wie merkt man das? Ich glaube, das ist auch schwierig, weil jeder, glaube ich, jeder Geist, jeder Körper ist da auch anders.
Ja.
Ich habe einfach gemerkt, da ist kein Drive mehr da. Also irgendwie, es ist jetzt nicht so, ich war jetzt nie auf so einem Level, wo ich sagen würde, ich kann mir kein Butterbrot mehr schmieren, weil diese gibt es ja auch, diese Burnouts.
Ja.
Aber ich war auf jeden Fall so, dass wenn ich den Laptop aufgemacht habe und gesagt habe, komm, heute machst du mal ein bisschen, dann relativ schnell gemerkt habe, nee, den machst du jetzt wieder zu, weil es geht nicht.
Ach krass. So. Das heißt, du warst so richtig antriebslos, so gemerkt, dass
das angeht. Ja, total. Okay. genau.
Aber wie ging das im Privatleben? Also du hast gesagt, Butterbrot schmieren und so ging. Hast du noch andere Aktivitäten gemacht?
Ja, ich war Papa.
Ja, okay, aber das hast du dann auch voll gemacht und das ging auch?
Ja, das ging. Das hat mir tatsächlich auch natürlich irgendwie einen gewissen Halt gegeben und einen gewissen Drive, weil ich meinen Kopf, der ja sonst immer meinen Lebtag auf Arbeiten und Performen aus war, da sehr, sehr konzentriert nur aufs Kind und aufs Familienleben legen konnte.
Ja.
Und das war natürlich dann eine sehr gute, sehr wertvolle Zeit und gleichzeitig natürlich auch eine wunderbare Sicherheit und Ablenkung, weil ich ja jemand, der immer eine Aufgabe braucht, dann auch eine Aufgabe hatte, die auch wichtig war.
Okay, also du bist nicht in so ein komplettes Loch gefallen, weil du hattest ja eine Aufgabe, die dich anscheinend erfüllt hat und die dir einen Anker gegeben hat, und irgendwie nicht abzudriften.
Ja, genau. Also, aber da musste man tatsächlich natürlich gucken, wie man das managt. Genau.
Wow.
Aber,
okay, wie alt war das Kind da?
Bitte?
Wie alt war dein Kind da?
War das 2? 3.
Okay, also noch relativ klein.
Genau, so. Hat das, glaube ich, auch. Ja, man weiß ja nicht, Kinder kriegen viel mit.
Ja, ja. Keine Aber es ist noch sehr früh, ne? So, die Frage, sind die Antennen da schon alle so richtig gut?
Genau, und dann war das so, dann war irgendwann, okay, jetzt, das ist es jetzt nicht mehr. Raus, kündigen und dann mal gucken. Und dann habe ich mich so ein bisschen treiben lassen und habe gesagt, okay, was könnte jetzt ein Weg sein? Ich glaube, der einzige Weg, den du jetzt gerade gehen kannst, ist, mach dich selbstständig. Und zwar nicht aus dem Grund höher, schneller, weiter, sondern mach dich selbstständig in dem, was du schon immer getan hast, was ja auch deine Passion ist. Aber bestimm selber einfach erstmal deine Zeit, dein Tempo.
Ah, so. Okay. Trotz des Risikos. Also ich meine, Selbstständigkeit ist ein Risiko.
Total.
Ne? Total. Also man muss halt dieses... Also, ne, wenn es halt mies läuft, dann kommt am Ende des Monats kein Geld und kein Scheck. Und da musst du deine Mieten irgendwie, die musst du ja selber wirtschaften. Das ist echt ein Struggle. Auf der anderen Seite gebe ich dir recht, du hast halt die Freiheiten, wenn du in der komfortablen Situation bist, das ist ja Voraussetzung, dass du genug Auftraggeber hast und dass du genug Skill hast, der benötigt wird, also Markt da ist, dass du bestimmen kannst, wie viel arbeite ich. Und so als Freelancer, als Selbstständiger kannst du ja in der Marketingwelt relativ gut klarkommen, würde ich sagen. Dass jede Agentur nutzt Freelancer, wenn die Peaks haben. Und damit kannst du dann halt bestimmen, so, ich mache jetzt zu viel, ja, okay, dann nehme ich den Job halt nicht an. Es reicht, um irgendwie klarzukommen und dann...
Ja, genau so war das. Und da ich, vielleicht auch noch so ist, dass ich so ein bisschen das, was uns damals in der Agentur nicht tangiert hat, habe ich nebenbei machen dürfen. Also das heißt, ich konnte auch, keine Ahnung, Grafikjobs und so konnte ich nebenbei noch machen, weil, keine Ahnung, die zu klein waren, viel zu klein für so ein Auftragsvolumen, was für eine Agentur irgendwie.
Yeah.
So, und solange sich das irgendwie vom Geschäftsfeld auch nicht gebissen hat, durfte ich das machen. Das war auch immer offen, auch kommuniziert, für wen, was mache ich da so alles. Zu der Zeit habe ich aber... auch dann tatsächlich, das war so die High-Phase, wo ich auch immer noch Musik produziert habe und aufgelegt habe am Wochenende. Das heißt, ich war auf 1000 Hochzeiten einfach. Auch körperlich unterwegs.
Also du in der Retro-Perspektive gesagt hast, warum das so gekommen ist, ist ja wohl offensichtlich. Also ich meine, Fulltime-Job-Agency hast du nicht gesehen, dann noch Musik gemacht, aufgelegt und noch Side-Business nebenbei, auch noch ein bisschen Grafikjobs gemacht.
Ja.
Okay, und no wonder why.
Würde ich sagen, das war zu viel, ja.
Erkenntnis ist da.
Aber ja, okay. Man muss ja vielleicht auch mal hinfallen, um zu wissen, was weh tut oder was man vielleicht nicht machen sollte, was gesünder ist. Jede Mark irgendwie mitgenommen auch, ne? Und witzigerweise dadurch natürlich durch diese Story in der Selbstständigkeit, das fiel mir dann relativ einfach, weil ich natürlich dann meinen ganzen Zeithustle Leuten sagen konnte, ich bin jetzt nicht mehr im Zeithustle, ich wäre jetzt mehr verfügbar. Das heißt, ich brauchte auch nie Akquise machen. Ne? Ich bin direkt relativ weich gefallen, let's go.
Naja, die wussten, was du kannst, man hat ja zusammengearbeitet.
Ja, okay, dann machen wir
jetzt können wir mehr machen. Okay, das ist ja cool.
Genau, und das habe ich dann gemacht und war auch gut. War da aber auch nie so, wie gesagt, nicht höher, schneller, weiter, sondern hab da gut verdient, aber war jetzt nie so, dass ich es overpaced habe, weil das wäre natürlich dann wieder ungesund gewesen. Natürlich gab es da auch immer mal die eine oder andere Phase, wo man das oder das noch mitgenommen hat, wo man sagt, das war jetzt aber schon wieder, genau wie du sagst, den hätte ich jetzt vielleicht nicht annehmen sollen, aber okay, hast du jetzt zieh durch. Und dann habe ich mir irgendwann sogar, habe ich ein Büro genommen, beziehungsweise habe mir eine Wohnung genommen und habe die umgebaut zu einem Büro und wollte es dann irgendwann nach so knapp 4-5 Jahren doch größer werden lassen. Und witzigerweise in dem Umbau rief dann ein alter Kumpel an, der Dustin, auch Boy.
Ja.
Der sagte, pass auf, wir haben ja schon dies und das mal zusammen gemacht. Wir haben ja damals für eure alte Agentur auch schon mal irgendwie Filme gedreht. Ich habe folgende Problematik. Meine Marketing-Chefin, die wird Mama. Und ich brauche hier jemanden, der kommissarisch übernehmen kann, den ich aber nicht anlernen muss, der sofort funktioniert. Und ich weiß, du hast ja Grafikdesign, aber du hast ja Marketing jetzt über die ganzen Jahre auch immer mitgemacht. Hast du da Bock drauf? Und ich so, ja. Ach ja, mach mal. Da war das natürlich dann Selbstständigkeit, alles klar, super Kunde. Dann habe ich das kommissarisch quasi begleitet.
Also dann im Angestelltenverhältnis?
Nee, genau. Ja, damals noch auf Rechnung, tatsächlich, okay. Ganz am Anfang. Okay. Und dann, wie gesagt, war ja erstmal kommissarisch gedacht. Und dann war das so, dass die damalige Überroth mit dem damaligen Department zwei Bewegtbildfirmen fusionieren wollten.
Ja.
Spannender Zeitpunkt. Und dann kam man auf mich zu und sagte, hör mal, könntest du dir vorstellen, die Marke zu bauen? Die neue Marke, Final. Ja, finde ich spannend. Geiler Zeitpunkt, ja, kann ich machen. Machen wir. Und in diesem Schaffensprozess war das dann so, immer Marke mitentwickelt, wir sehen, das klappt dir gut, wir haben das Gefühl, du hast irgendwie den Spirit, wir kommen ja alle geil klar. Könntest du dir auch vorstellen, hier angestellt zu sein? Ist ja selbstständig. Ich gesagt, ja, gehe ich mal in mich und muss dann ehrlicherweise sagen, so wie mein ganzes Leben, ich mich habe treiben lassen, war es dann so, habe ich gefühlt, alles klar, scheiß auf Einzelplayer, sei wieder ein guter Angestellter, mach das, habe ich gefühlt, gemacht, fertig. Jetzt sind wir ein paar Jahre später, fühlt sich gut an, Einzelkämpfer, war eine coole Erfahrung, aber war auch, wie alles in dieser Vita, eine Erfahrung.
Aber das ist doch geil. Also erstmal die Sinne zu schärfen, sowas viel, was wenig. Also ne, du hast gelernt, ja. du weißt drauf zu hören, du weißt ja, was passieren kann. Finde ich mega geil, das auch zu teilen. Also wenn man dann merkt, so, das ist jetzt gerade nicht so, geht mir nicht gut, ist zu viel, dann muss man das erkennen können, sonst struggelt sie wieder da rein. Und ja, ein Angestelltenverhältnis heißt jetzt, ist ja grundsätzlich mal jetzt nichts Negatives, weil ihr habt ja da ein ganz geiles Ding gebaut, ehrlicherweise. Kann man auf ja nicht Fall. Anders sagen. Also, ne? So ja, auf die jeden Sachen, Fall. Die ihr da so produziert und produziert habt, ein paar davon habe ich ja schon mal gesehen, die finde ich mega gut. Und da bist du jetzt, wie lange bist du jetzt im Team?
Ja, Final gibt es ja jetzt seit 2020.
Ja. Und vorher war diese war Freelancer, war das noch bei einer, genau.
Überroth, genau, also quasi so ein halbes, dreiviertel Jahr vorher noch, also so seit Ende 2019.
Okay.
Genau, cool. Ja, und fühlte sich einfach richtig an, fühlte sich gut an, hat man einen anständigen Deal gefunden. Genau, habe immer trotzdem noch nebenbei so 2-3 Kleinigkeiten gemacht, aber auch ja, Design ist meine absolute Passion. Zu Hause, meine Frau auch, Interieur, Möbeldesign etc. Hab dann da mit einem auch Boy inzwischen, dem Philipp, so ein kleines Label mal angefangen zu gründen, wo wir Tische, Buchstützen und so ein bisschen entwickeln und so ein bisschen so unsere Passion ausleben. Steht jetzt gerade in den finalen Zügen, dass das irgendwie online geht, wohin da die Reise jetzt geht, keine Ahnung. Wir haben uns da am Anfang, glaube ich, auch ein bisschen übernommen, wollten da zu viel Passion, dies, das. Aber auch wieder spannend, einfach mal was machen. Was ich da auf jeden Fall aber wieder gesehen habe, auch in der Zeit, als ich selbstständig war und mit 2-3 Kumpels mal so eine Art Side-Firma gründen wollte, immer mal wieder, ist, ich kann heute, glaube ich, von mir eins sagen, und das finde ich auch gut, ich bin, glaube ich, ein wirklich sehr, sehr guter, hervorragender Angestellter, aber wenn ich eins wirklich nicht bin, das ist ein Unternehmer.
Aha.
Bin ich nicht.
Okay, das ist eine klare Erkenntnis. Also ich meine, das ist ein Skillset, was man...
Und ganz ehrlich, das ist mehr als okay.
Ja, ist aber gut so. Also das zu erkennen, weil die Bruchlandung kann ja auch harte Konsequenzen mit sich tragen, ja. wenn man das zu spät erkennt und dann bist du da voll drin und alles hat nicht funktioniert.
Ob ich das vielleicht mal werde, weil dann doch irgendwas der Zufall so will.
Kann man auch reinwachsen. Ne?
Aber durch 2-3 Baustellen, die ich jetzt ja auch durchgemacht habe, mit das mal versuchen und so, kann ich zum Stand heute, wie ich hier sitze, sagen, ich bin auf jeden Fall kein Unternehmer.
Ja, ist so okay. Gut. Ist so gut, das zu wissen und einzugehen. Ja, klar, voll.
Ja, wie so viel. Ne? Ja. Ich glaube, es ist glaube ich, extrem viel wert, zu wissen, was man nicht ist, was man nicht will, was man nicht kann. Ich glaube, das ist fast mehr wert als die andere Seite der Medaille.
Das Beispiel hatten wir ja auch bei uns mit einem der Boys, der gesagt hat, so, ich bin hier Geschäftsführer, tralala, so. Und das, was gerade abgeht, ist, wir haben ein Riesenloch im Sales, weil die Großprojekte nicht mehr reinkommen. Ich habe aber keine Zeit dafür. Und dann haben wir gesagt, okay, was willst du denn? Willst du Geschäftsführer sein oder irgendwie der große Chef? Oder willst du das machen, was du kannst? Und dann hat er sich jemanden gesucht, der die quasi Prokuristenrolle übernommen hat, also den kaufmännischen Part übernommen hat, ist wieder in Sales zurückgegangen und hat innerhalb von einem Jahr den Sales von vorher Faktor 5 überholt, weil er erkannt hat, weil das sein Ding war. Und der holt Dinge gerade, die einfach so fett sind, dass alle mit den Ohren schlackern und er am Ende des Tages als Inhaber der GmbH auch voll davon partizipiert, dass er einfach nur ein guter Verkäufer ist und das ausleben kann.
Ja, aber das ist doch geil.
Frank, liebe Grüße.
Ja, aber mega. Das ist richtig gut.
Ja, weil, voll. Das ist genau das Ding.
Ja, und dann ist es wahrscheinlich auch so, dass wenn du das dem dann wieder nachgehst, glaube ich, auch relativ schnell sich Arbeit wieder anders anfühlt, die Gesundheit dahinter sich wieder anders anfühlt.
Und die Zeit fliegt, weil du das machst, was du liebst.
Ja,
das ist das nächste Thema.
Ja.
Also wenn du deine Talente einsetzt zu dem, was du wirklich, also leider Gottes, wie gesagt, ich begleite ja viele Karrieren und manchmal ist es so, dass dann begnadeter Gastgeber, Gastgeberin ist, die einfach großartig mit dem Team agiert, die großartig den Raum erfüllt, dass alle Gäste nur so, die Aura, die Präsenz ist da, alles funktioniert top. Aber die haben alle im Kopf, ja, ich muss ja Karriere machen, ich muss dann ins Management und ich muss Geschäftsführer werden oder keine Ahnung was. Und verlassen den Weg dann und hinterlassen eine Riesenlücke, weil da gibt es wenige Leute, die es wirklich gut können in meiner Welt und sind dann kreuzunglücklich in ihrer neuen Funktion, weil sie einfach auf einmal administrative Dinge machen müssen, wo sie gar keinen Bock drauf haben, wo sie kein Skillset haben, was überhaupt nicht funktioniert und dann verkracht das hinterher und sie landen im Exit oder machen irgendwas anderes, nur weil sie sich nicht eingestehen können, dass das, was sie vorher gemacht haben, vielleicht von der Position her zu einfach klingt, aber sie hat das erfüllt.
Ja genau.
Und am Ende das ist ja das Ding, was halt hört auf euch, was ihr machen wollt, weil das Leben ist echt kurz und das geht so und dann ist das Leben vorbei. Gestern noch einen Vortrag von Jeremy von Matt gehört, der ja auch dieses Thema Lebenszeit-Countdown hat.
Ja, der hat ja diese Uhr, ne? Diese,
Alter, das ist so krass, wenn man darüber nachdenkt. Diese
rückwirkende Uhr, ne?
Ja, dann stehen da 900 Millionen Sekunden und du siehst, jede Sekunde ist eine, die da von deinem Leben wieder weggeht. Und dann wird dir erstmal bewusst, wie viel Impact auch du im Leben hast. Und auch für dich selber in dieser kurzen Zeit und Dinge zu machen, die dir gar keine Freude machen oder die nichts bringen. Why? Dafür ist das viel zu kurz.
Ja, ne, also wie gesagt, jeder hat ja auch seinen Antrieb irgendwo woanders. Ich kann heute auf jeden Fall, wahrscheinlich aber durch diese Vita oder durch diesen Lebenslauf, den ich da irgendwie bis jetzt bestritten habe, sagen, dass, und da nehme ich gerne die Uhr von Jean-Rémy von Matt, also Geld ist definitiv mein Antrieb nicht.
Nö.
Sondern nur Zeit.
Mittel zum Zweck, Zeit. Ja. Kontakte, so. Zeit, Erfahrung.
So.
Ne? Das ist das Ding.
So. Ne? Geld ist das Ding, was uns von außen aufgedrückt wird, um das Spiel mitzuspielen.
Ja.
Aber da muss jeder für sich natürlich entscheiden, wie viel brauche ich ihn wirklich.
Und wie wichtig ist es.
Ja. So. Ja. Ne? Aber das meine ich auch völlig unvermessen, das kann jeder für sich selber bewerten. Ne?
Ja, 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 aber bin ich ja völlig bei dir. Also ich meine, zeigt sich ja auch, dass du durch diesen Weg, den du gegangen bist und die Dinge, die passiert sind, einfach auch so, wenn du sagst, wir haben jetzt eine Firma gegründet, die meine Passion, das ist einfach ein Versuch, mein Hobby irgendwie zu irgendwas Greifbarem zu machen, was vielleicht andere Leute auch erfreut, ist ja auch ein Purpose am Ende. Ne? Also
ja,
was zu kreieren, was man nicht nur für sich selbst macht, sondern auch teilt. Der Nebeneffekt ist, man kann es verkaufen und verdient ja noch Geld vielleicht damit. Oder man deckelt zumindest mal seine Kosten. Und das finde ich geil. Also Design ist ja so ein Ding, was du immer machst. Und Musik. Ja,
und auch da zum Beispiel ist es tatsächlich so, dass ich ja dann kommissarisch das Marketing geleitet habe. Tatsächlich jetzt bis Ende letzten Jahres. Und da wir jetzt intern ein bisschen umstrukturiert haben, tatsächlich, am Ende ist das ja auch eine, ja, wie du gerade selber sagtest, eine Line unter einer Visitenkarte. Am Ende ist es eh scheißegal, ja, finde ich. Bin ich jetzt tatsächlich wieder Kreativdirektor und bin am Ende eigentlich auch wieder, also ich habe da absolute Kenntnis und Passion zu diesem ganzen Marketing-Game und so, ja, aber bin zum Glück tatsächlich auch innerlich jetzt wieder weg von Zahlen, KPIs etc., sondern wirklich wieder da, wo ich hingehöre, und das fühlt sich auch gut an. Ich glaube, heute ist aber natürlich nicht schlecht, wenn man diese ganze KPI-Nummer, TikTok, hier, dies, das, wenn man alles weiß, wie das funktioniert, weil auch das bestimmt natürlich unser Game, ne?
Ja, also ja, ist schon gut, du hast den Vorteil, du weißt jetzt, wie wichtig ist es, Dinge umzusetzen, die das Target erfüllen.
Und wie es funktionieren muss, ne?
Und es muss funktionieren, sonst kannst du dir da Träume ausdenken und hast da irgendwelche Ideen über kreative Dinge.
Die ich toll finde, aber da draußen nicht funktionieren. Ja,
genau. Der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler, das ist die große Regel. Yes. Und ich finde das mega gut, dass man sagt, okay, mit dieser Erfahrung habe ich kein Problem damit, wieder das zu machen, was ich mag, meine Passion zu erfüllen, also Kreativität auszuleben. Genau. Aber eben anders, weil ich weiß, welche Kreativität ist für mich oder für, ich hau hier irgendwas raus, kriege mir vielleicht einen Löwen für oder irgendwas Innovatives, aber das ist es ja nicht.
Ja, am Ende ist es ein Buzzword sein. Und es ist eine Position, die wäre, mal fernab, im Agenturbusiness brauche ich dir nicht erklären, das ist ja jetzt keine Position, wenn man da jetzt was drauf geben würde, dann ist das ja keine Position drunter, sondern es ist ja immer noch die gleiche Ebene. Nur
eine andere Abteilung.
Nur ich bin wieder da, wo ich hingehöre.
Ja, ist doch geil.
Ja, voll.
Ja.
Naja, super. Ja.
Also Design, Architektur, Look and Feel.
Ja, Look and Feel, so Dinge, Haptik, Film. Natürlich klar bei uns, Film, Haptik, Kreation, sich wirklich reinzudenken, die ganzen Ideen entwickeln. So, genau. So
geil.
So, ich bin tatsächlich, und das ist im witzigerweise auch was, was ich glaube ich, warum ich auch wirklich sagen kann, ich bin kein Unternehmer, sondern eher wirklich der Kreative, weil was ich brauche, und ich glaube, deswegen bin ich kein Unternehmer, ich brauche immer wieder das weiße Blatt Papier. Ich kann nicht langfristig das, was ich dort erschaffen habe, damit dann wirklich was groß machen, sondern mich treibt's an, einfach wieder das weiße Blatt Papier zu greifen.
Ja, kann ich nachvollziehen. Also Ich habe ja ein stabiles Business. Wir machen das, was ich mit meinem kleinen Team da mache seit 10 Jahren. Das ist auch immer wieder gleich. Aber ich habe so, also ich hänge mich darauf auf, dass ich immer wieder neue Projekte habe, neue Kunden habe, wo ich komplett mich neu reindenken muss. Und es ist nicht, wir haben natürlich auch Stammkunden, die immer wieder Personal bestellen bei uns und wo wir das Game kennen, wo wir alles auswählen, das wichtig ist, weil es einfacher ist zu vermarkten, weil wir wissen, wie läuft der Hase. Aber ich habe auch so manchmal, gestern habe ich einen tollen Call mit jemandem, der sich quasi bei mir beworben hat, mit mir zusammenzuarbeiten, weil er nicht ganz meine Zielgruppe ist, aber dahin will, und der war sich so unsicher und hat aber ein mega geiles kleines Hotel gebaut und alles richtig gemacht schon mal. Ne? Mhm. Und das ist für mich total das geile Projekt und ich habe voll Bock, das zu machen. Und dann muss ich aber komplett neu denken, neue Strukturen, neue Gegend, neue Ausrichtung, neue Inhaber, du musst ihn alles neu reinfühlen. Und das weiße Blatt Papier, was du hast, das habe ich ja auch so ein bisschen. Und ich finde, das ist auch wichtig, um nicht in diesem Trott zu sein, finde ich. Also immer wieder was neu, offen zu sein, open-minded für neue Ideen, um sich darauf immer wieder so hochzuspulen, finde ich. Das gibt mir richtig viel. Also,
ja, kann ich nachvollziehen. Wie gesagt, ich bewundere, was heißt ich bewundere, aber ich kann jeden auch verstehen, der sagt, ich habe da irgendwie ein Ding gefunden und da bleibe ich jetzt richtig hart dran. Ich nicht.
Geil.
Also ja, ich bleibe ja dran. Ich bleibe ja dran. Aber so wie du ja auch. Ja. Dann wieder in neuen Projekten einfach.
Ja, ist richtig. Also
so,
kann ich
gleiches Setting, aber immer
kann ich fühlen.
Neues Blatt.
Aber was du machst, was eine Konstante ist, du hast Fußball in deinem Leben als Konstante.
Was habe ich?
Fußball.
Das habe ich tatsächlich als Konstante, genau. Ich bin ein harter Fan. Seit ich 4 bin, gehe ich tatsächlich damals noch ins Westfalenstadion. Bin mit meinem Fußballpapa aufgewachsen. Habe selber gespielt, bis ich 18 war. Dann klassisch Knie kaputt.
Naja, was man so kennt.
So, nicht mehr. Ne? Vielleicht auch eine billige Ausrede, aber...
Talent war da, aber die Knie.
Ja, ja, genau, aber auf jeden Fall, also wenn ich meinen Sohn heute sehe, da kann ich guten Gewissens sagen, nee, so viel Talent habe ich nicht.
Das war doch, das Knie war mehr als das Talent. So, nee, aber dein Sohn, das heißt, du gibst es weiter, ne? Du bist engagiert bei einer Juniormannschaft, glaube ich.
Ja,
ne?
Was genau, ist das für eine Klasse? Ich bin seit 7 Jahren Trainer, habe die Kids tatsächlich damals klassisch übernommen, wie das so ist. Man sitzt da in der Runde, ich habe meinen Sohn angemeldet mit 4. Der hat irgendwie 2 Monate noch in der Mannschaft mittrainiert und dann wurde die Mannschaft zu groß und dann sitzt man da ja in dieser Runde, wie man das so kennt, und dann wird so die Frage gestellt, ja, wir müssen daraus jetzt 2 Mannschaften machen, machen wir einen Jungjahrgang und einen Altjahrgang. Wer würde denn den Jungjahrgang machen? Und dann guckt man so links, dann guckt man rechts und keiner hebt die Hand und dann denkt man so, ja, dann mach ich das.
Dann mach ich das halt.
So klassisch.
Aufopferungsvoll,
ne?
Wie man so,
so
ist.
So klassisch, weil man ja immer gern auf allen Hochzeiten getanzt hat, ja, macht man jetzt auch noch Trainer. Ja,
mach ich das auch noch. Komm,
so, egal. Klar, ich habe ja zu viel Zeit. So, wunderbar. Wirft auch den Tag gar nicht durcheinander.
Nein, null. So, vor allem jedes Wochenende immer reserviert. Ne?
Nee, wunderbar. Ja. Privatleben, vielen Dank. So, nee, genau. Bin dann da klassisch reingerutscht. Damals habe ich die Minikicker übernommen. Habe die Jungs jetzt knapp 7 Jahre begleitet und haben jetzt vor 2 Jahren auch den Verein gewechselt, weil wir da so ein bisschen nochmal höhere Ambitionen hatten. Der Verein, in dem wir jetzt sind, nochmal ein bisschen besseres Setting einfach hat, was die höheren Spielklassen auch in dem Alter angeht. Das heißt, ja, für die, die ambitioniert sind, die haben da ein gutes Setting und können da überkreislich spielen. Bin mit den Jungs schon mal einmal Meister geworden.
Oh, das ist ja geil.
So nach 5 Jahren sind wir einmal Meister geworden.
Aber welche Region, also was ist das dann für eine Liga?
Das ist der Kreis Herne.
Kreis Herne und in der Kreisliga und dann ist das Alltagsklasse was?
Das war, also jetzt gerade trainiere ich die U12, also das sind 11-Jährige.
Ja.
Genau, das ist die D-Jugend. D2 ist das, Jungjahrgang. Genau, mein Sohn, der ist eigentlich aber E-Jugendspieler, der spielt aber, seit er spielt, immer ein Jahr hochgezogen, also immer bei den Größeren mit.
Okay.
Genau, und da muss ich auch sagen, auch das wiederum, genauso wie damals, die Zeit im Robinson, hat mir für mein Leben auch nochmal in den letzten Jahren extrem viel mitgegeben und viel gebracht, auch vielleicht, was nochmal sowas angeht, wie, hört sich jetzt vielleicht albern an, aber auch was im Bereich Menschenführung angeht, weil mit Kindern arbeiten und Kindern was zu vermitteln, ist nochmal eine ganz andere Ebene. Extrem spannend und gibt extrem viel zurück auf ganz anderen Ebenen, aber das größte Problem dabei bin tatsächlich auch wieder ich selber, weil ich so einen hohen Anspruch habe an mich. Da muss man aufpassen, dass man den nicht immer durchreicht.
Schön formuliert
nicht,
auf jeden Fall.
Nicht, dass die mit 12
Burnout,
ja,
so fertig. Ungefähr.
Nee, ja, aber du weißt schon, was ich meine. Ja, ja. Da muss man Fingerspitzengefühl haben. Aber mache ich total gerne.
Aber hast du, würde mich jetzt mal gesellschaftspolitisch interessieren. Und zwar, wir arbeiten ja auch mit vielen jungen Talenten. Jung heißt, die sind so mittlerweile 2004, 2005 geboren. Also die sind in der Arbeitswelt angekommen.
Ja.
Und wir haben ja in der Gastronomie immer so einen Wust an Background. Ne? Und das sind ja nicht immer klare familiäre Verbindungen, sondern so Scheidungskind, keine Ahnung, irgendwie und dann gemerkt, okay, Küche, hier habe ich Struktur, hier ist cool. Merkst du, dass die das, dass du so ein Mentor auch für die bist? Also, dass du quasi ein Ersatz von Strukturen bist, die es vielleicht in manchen Familien gar nicht mehr so gibt, wie vor 30 Jahren?
Also ich glaube schon, also mal fernab, ich glaube, dass das Sport sowieso mit sich bringt, aber gerade auch dieser Teamsport. Bei uns ist es schon so, dass ich, glaube ich, guten Gewissens sagen kann, also ich habe da natürlich, mein Fußball ist, ja, im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten, das muss man einfach sagen, ja, da zahlt man einen Mitgliedsbeitrag, aber ganz ehrlich, Fußball ist ein relativ günstiger Sport.
Ja, das stimmt.
Deswegen hast du da natürlich auch aus allen Schichten Kids dabei und das ist auch wunderbar. Und ich glaube tatsächlich, dass gerade da es vielen Kids eine Struktur und einen Halt gibt, die, wo der eine oder andere, glaube ich, wenn er das nicht hätte, doch mit anderen Leuten vielleicht auch jetzt in dem Alter schon abhängen würde.
Ja.
Und das ist gut.
Also so, dass sie einfach körperlich was haben, dass sie weg sind
von den falschen Dingen.
Von den falschen Dingen und auch so von digital und tralala, sondern es geht ja um Körperlichkeit, es geht um Teamwork, was ja mega wichtig ist. Es geht natürlich auch um Karriere, um Ziele, finde ich.
Ja klar, da gibt es natürlich die Ambitionierten. Und dann gibt es auch welche, die einfach zocken schieben, wollen. Die gibt's das auch, ist auch, ne? Okay. Und alles, ja, hat seine, ja, Berechtigung.
Ja, völlig.
So, und ja, das glaube ich schon. Und was da tatsächlich natürlich in den letzten Jahren jetzt, weil ich relativ viele der Kids auch schon sehr, sehr lange betreue, natürlich sind das irgendwie inzwischen alles auch Freunde meines Sohns, die pennen bei uns.
Naja, klar.
Sehr, sehr persönlich. Und dann ist es tatsächlich schön, dass teilweise Eltern zu mir auch kommen und sagen, pass auf, hier und hier ist das, kannst du meinen Jungen, kannst du den mal zur Seite nehmen, mit dem mal irgendwie sprechen, weil du bist ja quasi der Fußballpapa. Und das heißt, ich rede da teilweise auch mal zwischendurch mal mit Kindern auch über andere Dinge. Ne? Das heißt, wenn die, keine Ahnung, der hat mal irgendwie einen Hänger in der Schule und das macht sich natürlich im Platz, auf dem Platz und beim Team auch bemerkbar, weil er performt dann in Anführungsstrichen nicht so.
Also ist das immer Spaß digital, dass das durchgereicht wird? Also,
was meinst du?
Dass wenn der so einen Hänger in der Schule hat, dass man das auf dem Platz direkt merkt?
Ja, man merkt das schon, ne? Gerade also jetzt in diesem Übergang, als es dann ging von der Grundschule in die weiterführende Schule, da merkt man schon, das zieht dann schon erstmal an. Ne? Das ist so ein gutes, so das erste halbe Jahr, da merkst du schon, dass bei den Kids ein bisschen mehr, glaube ich, allgemeiner Druck im Kopf passiert. Weil natürlich, mehr Hausaufgaben, mehr Zeit, viel aufwendiger. Ne? Da ist Grundschule ja wirklich noch sehr nett.
Ja, ja, klar, das ist ziemlich los.
Und das merkst du dann, ne? Dann auf dem Platz auch. Da geht vielleicht auch mal der Spaß verloren, weil ja, man quasi von der Schule nach Hause kommt, gar nicht richtig atmen konnte und dann irgendwie auf dem Platz soll, muss. Und keine Ahnung,
Und halt vielleicht so sein Kram für die Schule noch nicht ganz fertig,
ja,
der ja auch noch eine Rolle spielt, weil die
Schule, ja, man will dann auch jedem gerecht werden. Das, ne? Und da, glaube ich, gilt es vor allen Dingen auch, den Kids mal irgendwie ein bisschen Druck auch rauszunehmen, zu sagen, ist bei uns auch immer so, pass auf, Schule geht vor, Punkt. Egal, was du für eine Ambition auch hast. Ich lasse mir von den Kids auch immer mal die Noten sagen. Und wenn da mal eine Note ganz weit dabei ist, dann rede ich auch mal mit den Eltern und sage, pass auf, ich glaube, es wäre besser, wenn der mal montags nicht kommt, sondern mal lieber lernt.
Ja, okay.
Weil am Ende ist, kann Fußball er ja,
schön,
egal wie gut er ist, der kann ja morgen umknicken und dann ist es vorbei.
Ja, ja, der muss was anderes haben. Allmannmäßig.
Ja, genau.
Ja, der muss was anderes, ja.
Der muss was anderes. Und das sagen haben. Wir den Kindern auch immer. Wir sagen den Kindern auch, tatsächlich, das habe ich aber tatsächlich übernommen auch, weil mein Junge, der trainierte ja schon hier und da beim relativ guten Verein auch nebenbei noch mit.
Ja.
Und da ist tatsächlich auch das Mindset, die reden über die Schule und sagen, wenn du in der Schule nicht performst, dann ist hier kein Platz für dich. Und das hat folgenden Grund, weil erstens ist der in Anführungsstrichen der in der Schule sich Mühe gibt und dort auch, ich sag mal, gut ist, der ist natürlich auch spielintelligenter.
Okay.
Und vor allen Dingen weiß der aber, seine Prioritäten richtig zu setzen und weiß, wo muss ich was tun. Und ich glaube, darüber leiten die das her und das finde ich auch gut.
Ja, das ist ein interessanter Ansatz. Also ist was dran. Also Spielintelligenz finde ich gut, also weil das wird den ja...
Ja, aber auch zu sagen, pass auf, wenn ich lernen muss, dann muss ich was tun, weil in der Schule gut sein, das ist auch nicht von ungefähr, genauso wie im Sport auch.
Ja, ja, klar.
Und deswegen ist denen das wichtig und das habe ich übernommen. Das finde ich auch richtig und gut.
Gibt es denn welche, die alles auf die Karte Fußball setzen?
Ja, ne? Mit Sicherheit. Kann ich jetzt in dem Alter noch nicht beurteilen, dafür sind wir noch viel zu jung.
Ja, ja, okay.
Würde ich keinem zu raten.
Nee. Sei du bist, naja, also weiß ich nicht. Ich bin
also alles, so raus, ich meine heutzutage, ne, dann setzt er vielleicht noch auf die Karte Instagram-Influencer.
You never know. Neue so, Schuhe, ne? Ja,
ist auch gut. Ja, keine Ahnung, würde ich keinem empfehlen, weil, wie gesagt, am Ende ist der Umknicker schneller passiert, als man gucken kann.
Gebe ich dir recht.
So, Trainer zum Beispiel.
Oder Knie kaputt.
Wie bei dir. Knie kaputt. Ja, zum Beispiel Trainer von Leo, einer, den er, wo er nebenbei noch trainiert, der war letztes Spiel, bevor er seinen Profivertrag unterschrieben hat.
Fuck.
Kreuzbandriss, Karriere vorbei.
Fuck.
Ist jetzt noch der Trainer, ja?
Ja.
So eine Laufbahn kann man dann eingehen. Aber ja.
Ja, kann
perfektes passieren. Beispiel, direkt vor Augen. So kann es gehen.
So kann es gehen.
Ja.
Genau. Ja. Okay, aber du hast, also du machst das mit den Kids, du bist sonst auch relativ sportlich aktiv, glaube ich.
Ja, ich versuch's.
Skifahren, ne? Was auch immer.
Ja, ich versuch's. Ne? Ich mache irgendwie fünfmal die Woche Sport. Ne? Ja. Irgendwie, ob er das jetzt viel nennt, keine Ahnung. Ich habe so ein bisschen diese Morgenroutine für mich entdeckt, ob das gut, jeder braucht, keine Ahnung.
Ja.
Ne, auch da bin ich immer jemand, sollte jeder haben? Nee, sollte jeder für sich selber entscheiden, ob das das Richtige für ihn ist.
Ja, was machst du denn morgens?
Tatsächlich ist das so, der Wecker klingelt, ich stehe relativ zügig auf, weil die Snooze-Taste sonst mich besiegt, deswegen wirklich 1, 2, 3 auf. gehe dann runter in meinen Keller, hab da so ein Yoga-Mädchen liegen.
Ja.
Mach dann so, keine Ahnung, mal 10, mal 15, mal 20 Minuten so Freeletics, so ja, Hit-Training.
Ja, ja.
Genau, das mache ich viermal die Woche. Dienstags, Mittwochs und Donnerstags. Freitags und Montags sind meine Rest-Days. Da soll der Körper sich entspannen.
Erholen, ja, ist gut.
Genau, samstags mache ich dann eine etwas größere Einheit davon. Und sonntags gehe ich laufen. So, jetzt, da bin ich mal irgendwie angefangen mit 2,5, 3 Kilometer. Inzwischen bin ich irgendwie bei 8. Aber auch da ist es jetzt so, wenn die Leute mich fragen, ja, was hast du denn vor? Willst du mal einen Marathon laufen? Nee, ich habe da gar nichts vor, sondern ich will einfach vielleicht immer ein bisschen mehr machen, wie sich's richtig anfühlt.
Einfach einen gesunden Lebensstil damit
genau,
leben.
Genau, hab da jetzt nicht wirklich einen Plan hinter, sondern tut mir gut. Genau, und das mache ich morgens und dann danach tatsächlich Grüße gehen raus an den lieben Jan Wischermann. Der hat mir eine Atemtechnik empfohlen, die ich morgens und abends mache, weil wir da so ein bisschen so ein kleines Zwergfellproblem teilen. Ne? Das okay. ist genau, das kann man, da kann man den Zwergfellmuskel ganz gut mit trainieren. Weil ich habe relativ groß so Probleme mit, ich weiß nicht, ob das dem einen oder anderen was sagst, Reflux.
Ja, 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 klar. Genau. Und das kann man damit trainieren dann quasi.
Ja, genau, das kann man über so eine Atemtechnik trainieren. Das hat mir extrem viel gebracht, deswegen.
Ja, Props gehen raus.
Herzchen gehen raus. Ne? Was so passiert, wenn man deswegen wunderbare Gruppe hier mit den Boys, wenn man offen ist, wenn man offen mit den Leuten spricht, der eine oder andere hat dann doch das Gleiche, vielleicht auch kleine Wehwehchen.
Ja.
Und dann kann man voneinander lernen.
Ja, ist doch geil, mega. So, siehst du, ein gutes Beispiel.
So, und da konnte ich wunderbar lernen. Hab das jetzt gerade leider wieder ein bisschen krasser. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich so ein Auf und Ab.
Ja, wahrscheinlich.
Genau, und danach meditiere ich noch eine Viertelstunde und habe dann so morgens quasi meine, ich sag's mal, Stunde für mich und habe so ein bisschen für mich entdeckt, dass mir, wie gesagt, nicht für jeden, mir diese Stunde mehr bringt, als die Stunde abends Netflix glotzen.
Voll.
So, weil das dann so ein bisschen die Zeit für mich ist, die ich, glaube ich, einfach anders nutze. Das heißt, ich gucke abends trotzdem Netflix,
ja,
aber eine Stunde weniger. Ich gehe früher ins Bett und ich achte auch wirklich darauf, dass ich meine 7 Stunden Schlaf bekomme.
Ja, ist gut.
So, probiere ich ja. irgendwie. Ja, bin ja eh relativ gesund, wie du weißt. Bin vielleicht hier und da der nach außen wirkende Langweiler. Ich bin immer der nichts trinkt. Und
ja,
so.
Das ist ja nicht langweilig, das ist ja voll
das,
geil.
Und ob das auch geil oder richtig ist, auch das, wie gesagt, jeder seines Gustos, ne?
Ja, aber ich finde es, also ich habe jetzt gerade auch so Dry January, habe ich am Anfang gesagt, so mache ich das nicht, was weiß ich. Jetzt lebe ich natürlich auch in so einer Welt, wo Völlerei, also quasi ja, vorprogrammierter Standard-Business ist.
Es ist immer da.
Es ist immer verfügbar. Und ich habe, wir haben Weihnachtsfeier gehabt und ich habe dann gesagt, okay, Weihnachtsfeier machen wir Cheat Day mit dem Team. Dann trinken wir halt mal so ein Glas Champagner und dann irgendwie auch beim Essen im Wein. Das war auch alles gut. Es waren tolle Weine, gute Qualitäten. Hat mir super gut gefallen. Wir waren toll essen. Am nächsten Morgen habe ich gedacht, so what the fuck, warum habe ich das gemacht? Mir geht's total schlecht. Ich habe scheiße geschlafen. Und seitdem bin ich wieder in Anführungszeichen trocken. Und ich finde das überhaupt nicht schlimm. Jetzt haben wir diese Vernissage gehabt von Lino. Da auch ganz viele Leute, die mit dem 0-0-Bier da gestanden haben. Und ich finde, die Gesellschaft muss sich jetzt fucking echt mal aufmachen, um ja. das nicht in Frage zu stellen, warum man nicht trinkt. So, geht doch keinem was an. Wenn da einer 0-0-Bier hat, dann will er halt 0-0-Bier trinken. Warum? Ob das einen Hintergrund hat oder ob das Wellbeing ist, who cares?
Ja, solange das Setting oder der Abend schön ist und man, oder der Abend, der Tag, wie auch immer, solange man ja teilnimmt und wirklich Teil des Ganzen ist,
ja, ist doch egal,
ist doch egal was ich esse, was ich trinke, was ich anhabe, es ist doch völlig
genau.
Wurst, Hauptsache der Vibe ist da.
Genau das. Und das fand ich gut bei dieser Vernissage, weil endlich war die Minderheit, die alkoholische Minderheit, weil es ja. waren mehr Leute da, die einfach entweder mit dem Auto waren oder einfach so gesagt haben, so mache ich gerade nicht, habe ich keinen Bock drauf. Und ich finde, das hat dem Vibe nicht geschadet, auf jeden Fall. Also von daher, fühle dich da nicht alleine, ich bin am Start.
Naja, alles gut.
Ja. Ansonsten durch den Sport und solche Sachen, jetzt hast du noch hier irgendwann mal kommuniziert, dass du, und das finde ich, der Wunsch nach Ruhe, so wie die Nordlichter in Island. Wie kommt man denn auf sowas?
Ich glaube tatsächlich, das eine, ich meine, die Ruhe, glaube ich, wer jetzt die letzten paar Minuten zugehört hat, warum ja, die Suche,
ja.
glaube ich,
ja, klar. Die brauchst
die versteht,
du auch.
Die versteht inzwischen, glaube ich, jeder. Und ich glaube, dass ich so die Nordlichter, also ich bin jetzt gar nicht so der, zumindest aktuell nicht so der Reiselustige. Ich entdecke das gerade so ein bisschen wieder mit meiner Frau ein bisschen mehr. Liegt vielleicht auch daran, das Kind wird älter, man kann jetzt andere Dinge auch
tun. Ja, klar, kenne ich.
Ich glaube, die Nordlichter ist einfach so ein Ding. Ich glaube, dass es auf der einen Seite wahrscheinlich durch meine visuelle Getriebenheit, so ein Bild, was ich irgendwann mal gesehen habe, was sich in mir so festgesetzt hat. Und ich glaube, das liegt ein bisschen auch daran, das habe ich jetzt im Winter auch wieder gesehen, dass ich glaube, davon ab, dass ich den Sommer, den Strand und das alles wirklich liebe, dass gerade die Kälte, und wenn ich jetzt die Nordlichter da sehe, das strahlt für mich Ruhe einfach aus. So, das ist für mich da sitzen, irgendetwas ganz Ruhiges zu beobachten, für sich da zu sein. Ich glaube, das ist was, warum ich dieses Bild habe und das, glaube ich, irgendwie mal machen möchte und sehen will. Ich hatte jetzt im Skiurlaub auch so einen Moment, erst in meinem Leben Ski gefahren. Klappt wunderbar übrigens, kommen jeden Berg runter, Naturtalent, keine Ahnung.
Die Frage ist wie? Nee, aber
so,
wirklich?
Richtig Skifahren, so richtig. So, war Skilehrer sagte auch, okay, krass, cool.
Und trotz Knie, ich meine, weil geht ja aufs Knie, je nachdem wie man fährt, hat gut geklappt. Ja, geil, mega.
Nee. Und da hatte ich so einen Moment oben am Berg, habe ich abends auch mit meiner Frau auf dem Hotelzimmer und dann habe ich so gesagt, ich hatte heute am Tag so einen Moment, da war wirklich wunderbares Wetter, du hast alles gesehen, aber es war im Tal, war Nebel, du hast den Ort nicht gesehen. Und das ist so, auch bei den Nordlichtern, genau so einen Moment stelle ich mir halt vor. Ich stand dann da und habe gesagt, ich habe das so richtig aufgesogen, auch diese, und das meine ich mit Winter, weiß, das hat so eine Ruhe einfach für sich, diese Landschaften und so alles, dass ich wirklich so einen Moment hatte, wo ich gedacht habe, boah, dass du das erleben darfst, ne? Das war so richtige innere Dankbarkeit auch.
Okay.
So, und ich glaube, deswegen hat sich dieses Bild von den Nordlichtern in meinem Kopf so verankert. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall ein Reiseziel, das werde ich mir auf jeden Fall mal erfüllen.
Also es ist ja eine spannende Destination, finde ich. Also Freunde von mir waren da schon mal da.
Aber wo waren sie? Du kannst sie ja sehen in Norwegen, glaube ich, und in Island. Ich würde gerne nach Island.
Ja, die waren in Island, genau. Weil Island ist halt landschaftlich, ist halt Vulkan überall, Vulkanschein, schwarze Steine und so weiter. Im Winter sehr rough, wirklich rough. Aber auch als Lieferant von außergewöhnlichen Fischqualitäten bekannt, weil es da sehr kaltes Wasser ist und da kommen halt auch Fische vor in noch guten Zuständen, nicht überfischt, nicht zu warm, so. Deswegen ist Island bekannt und die waren halt auch da für sowas und dann halt so in der ähnlichen Konstellation, du kannst ja so Airbnb, kannst ja so eine Hütte mieten da und da gibt es so ein Hot Tube, hast du da so wie so ein Holzkübel, wo unten drunter so Holzscheiben reingeschmissen werden und dann sitzt du quasi wie im Kochtopf und um dich rum sind aber minus 18 Grad und es ist einfach so die Nordlichter und es ist ein klarer Himmel und es ist arschkalt und die frieren die Haare ein, wenn du da drin sitzt, wenn die nass sind, aber so dieses Setting, das habe ich gesehen und habe gedacht, boah, das ist aber wirklich ein geiles Bild von dem, also das war so ein, ne, so ey, ich bin gerade im Hot Tube und lass mich hier kochen, Grüße gehen raus und dann habe ich das gesehen und habe gesagt, Alter, krass, wie schön ist das denn? Und es ist halt, ich glaube, eine Reise wert am Ende, also ich fühle das voll, obwohl ich ein Sommerkind bin und ich weiß jetzt nicht, ob wäre jetzt nicht meine Baustelle, aber das, was du da so beschrieben hast, das wirst du da bestimmt bekommen und das ist mega spannend. Und man muss, habe ich auch gelernt, einen Geländewagen mieten, wenn man ein Auto mietet, weil ohne den kommst du da nicht klar. Also du brauchst Allradantrieb für diesen ganzen Schnee und diesen ganzen Wust, den es da gibt.
Ja, dann spare ich nochmal ein bisschen mehr.
Muss noch ein bisschen sparen, glaube ich.
Ja, ich habe schon AP gehört, das ist auf jeden Fall nicht so ganz günstige Pauschale.
Nee, ein Schnapper Pauschale
ist das nicht.
Nee, ein Schnapper ist es nicht.
Aber okay, ist ja was Schönes, worauf man mal.
Ja. Ich meine, das ist ein Lifetime-Goal, wenn du so sagst, okay, das muss ich auf jeden Fall mal, habe ich auf der Uhr. Ich meine, ist ja auch schön, von Dingen zu träumen, die mitzunehmen, auf eine Liste zu packen und dann irgendwann zu sagen, okay, auch die Liste zu überfragen, finde ich auch spannend.
Ja, immer wieder.
Ja, ne, so Moodboards, manche arbeiten ja mit Moodboards und sagt so, das sind Sachen, die mir wichtig sind, das sind ja auch manchmal Werte, ne? Das ist immer so Porsche oder irgendwas, den man irgendwann toll findet und irgendwann mit der Zeit denkst du dann so, kann das eigentlich weg? Ja, was ich meine? Braucht man den überhaupt noch? Mit wem soll ich denn, ich habe Familie, wo soll ich die Kinder hin tun? Wo soll ich denn damit flexen? Fahre ich allein durch die Gegend? Ist ja einfach für den Arsch. Brauche ich nicht mehr, tue ich weg den. Also das Mut muss weg, weil das brauche ich nicht mehr. Finde ich ja, auch eine geile Entscheidung.
Immer wieder hinterfragen. Hat sich in meinem Leben, glaube ich, auch viel immer wieder geändert. Und ich bin da auch gar nicht so, ja, so ein Mensch, der so total weit guckt. Das auch wieder, glaube ich, aufgrund natürlich der Krankheit und so. Dann irgendwie, ich habe irgendwann, und ich beschäftige mich viel damit und lese auch total viel, irgendwann gut gelernt, zu versuchen, schaffe ich leider noch immer noch viel zu selten, aber tatsächlich mehr zu sagen, gestern war gestern, morgen, ja, man muss natürlich irgendwie planen, gewisse Dinge, aber probieren so ein bisschen mehr jetzt zu sein, ne, so. Ja, ich habe damals, als ich hier bei den Boys diesen Bogen ausfüllen muss, den ominösen Bogen, ne? Falls ihr auch mal dabei sein wollt, ihr müsst einen ominösen Bogen ausfüllen. Ich verrate nicht so viel. Und wir hatten ja im Vorgespräch, beziehungsweise du hast ja hier ein paar Notizen auch. Ich habe irgendwann mal ein Zitat tatsächlich, und das fand ich schön, das hat sich so ein bisschen durchgezogen. Das ist von Thornton Wilder tatsächlich. Und der sagt auf Deutsch so gesagt, fragt nicht immer alle, so inhaltlich gesagt, fragt nicht immer alle nach dem Warum und Wozu, sondern esst euer Eis, solange es auf dem Teller liegt. Und das fand ich irgendwie eine total schöne Metapher.
Ja, ja, voll.
Das ist voll sitzen geblieben.
Ja, voll.
Weil der Satz kam irgendwo in einem Podcast aus dem Nichts. Und da habe ich nochmal zurückgespult und habe gesagt, was hat der jetzt gesagt? Und dann sich das so verbildlichen und dann so, das ist ja fast schon in Kindersprache.
Aber voll. Also ich meine, es ist so ein Mix aus so einer Posterweisheit und dann kommt sowas ganz Pragmatisches. Ess das Eis einfach, wenn es auf dem Teller ist und nicht weggeschmolzen ist, sondern jetzt. Ess das Eis jetzt.
Ja, das fand ich irgendwie schön so, ne? Und ja, keine Ahnung. Seitdem ist das so ein bisschen in mir drin und tatsächlich probiere ich das. Werd dem mal mehr oder mal weniger gerecht, glaube ich. Aber es ist, glaube ich, auch normal.
Ich denke, das ist auch normal und dass man vor allen Dingen das quasi so als Haken nimmt, immer mal wieder so zurückgeholt zu werden. Wie diese Uhr von Jeremy ist vielleicht
ein guter... Selbstreflexion, genau.
Genau, Selbstreflexion. Du siehst das, irgendwann ignorierst du die vielleicht auch. Er sagt auch, ich sehe die nicht immer. Die wird auch, meine Frau deckt die immer zu, weil die will nicht wissen, wann ich sterbe.
Das ist gruselig.
Ja, das ist ein gruseliges Thema. Ich finde das voll gruselig. Ja. Aber er sagt halt, immer mal wieder wird einem mehr bewusst, so krass, die Woche ist um und du hast einfach viel Zeit mit Scheiß verbracht, machst nächste Woche besser. Also jeden Tag besser zu sein als davor ist auch wieder so eine blöde Metapher, aber das erinnert daran, einfach so manche Dinge besser zu machen, anders zu machen.
Es holt dich immer an gewissen, wie du schon sagst, schönes Wort, auch Anker. Ne? Es holt dich immer so ein bisschen an eine gewisse Stelle zurück, die du dir selber in deinem Kopf, glaube ich, gut wie so eine Eselsbrücke gebaut hast.
Genau, richtig. Und das ist das Thema. So. Das halt immer weißt so.
Es gibt dieses kleine Stübchen.
Es gibt irgendwo. Dieses Stübchen und das Eis. Jetzt wird das gegessen, bevor es schmilzt. Ja. Jetzt der Moment.
Ja, aber es manchmal in der stelligen Zeit ist das tatsächlich manchmal schwerer, als man denkt.
Naja, aber gut, aber es liegt an uns, das so ein bisschen da zu leben und auch im Hier und Jetzt.
Das glaube ich.
Schadet nicht, ne?
Glaube ich, weglassen, gesund.
Handy weglassen, solche Sachen. Vielen Dank nochmal, Galla übrigens. Galla hat mir einen geilen Tipp gegeben. Der hat so eine App installiert.
One Sec,
hast du die auch?
Ich habe mir die tatsächlich auch letztens, als ich das gelesen habe, installiert. Ich habe sie noch nicht, eingestellt.
Ja.
Wollte ich aber definitiv ausprobieren, weil es las sich extrem cool.
Das ist witzig. Ich habe das gemacht und ich benutze ja Instagram relativ viel zur Kommunikation. Also One Sec ist quasi eine App, die als Automatismus, wenn du ein iPhone hast, kannst du ja so eine Automatismen programmieren. Und das ist so programmiert, dass sobald du im iPhone das Instagram öffnest, dann kommt quasi One Sec und legt sich als Layer davor und kommt dann erstmal so ein Balken, der so Atmen ist. Also du musst erstmal ein- und ausatmen und dabei entscheiden, ist jetzt wirklich der Moment, warte ich ab, bis diese 2 Sekunden um sind oder musste ich einfach nur aus Trigger Instagram öffnen? Und ich habe die Pickup-Zahl von, keine Ahnung, 50 irgendwas runter auf unter 20 mit der App. Und ich benutze es wirklich nur, wenn ich entweder was plane in der Kommunikation oder wenn ich ein Posting plane oder irgendwas. Oder so alle 3 Stunden mal gucke, hat irgendjemand geantwortet oder ist irgendwas passiert. Und ansonsten bin ich gar nicht mehr so getriggert, die anderen aufzumachen.
Ja, es ist tatsächlich...
Das ist schon hart.
Ja, es ist total hart. Also ich habe letztens irgendwie gelesen, ich glaube, unbewusst greift heutzutage jeder mindestens 80 Mal am Tag zum Handy.
Ja, vor allem, wenn du das nicht mit hast, dieses Ghost-Vibrieren, haben wir alle in uns drin.
Ja.
Also weißt du so?
Alter, ja, es ist ein großes Problem und ehrlicherweise um da nur ganz kurz irgendwie eine Brücke zu schlagen. Tatsächlich, das ist ja genau in der Kindererziehung, kennst du es auch selber.
Ja.
Das Ding ist einfach allgegenwärtig, ne? Und das ist echt komisch, weil durch dieses Gerät und wir leben es viel zu oft auch ich selber schlecht vor,
ja.
Sind die Kids und wir ja dann auch selber zum Beispiel auch gar nicht mehr gewohnt, auch nur einen Moment mal der Ruhe oder der Langeweile auszuhalten.
Ah, das ist ein super Thema, Langeweile so, zuzulassen.
So, ey, du stehst an der verkackten Kasse und wartest doch eigentlich nur 10, 20, 30 Sekunden.
Ja, und das ist Murphy's
Law, vielleicht eine Minute, ja. Darauf zu bezahlen. Warum wartest du nicht einfach, bis du bezahlst? Nein, du holst raus und machst dann wieder Instagram, Zeitungen, Ticker, ja, whatever.
Was immer.
Why?
Ja.
Das ist doch Bullshit.
Voll. Also ich habe das gerade eben gehabt, ich bin mit der Bahn hier hingefahren, yeah. Wegen Parkplatz-Situation, actually. Und ich habe Podcast gehört und mit den Kopfhörern hat einfach so aus dem Fenster geguckt und habe aber gestanden, weil ich nicht so, in der Bahn sitze ich nicht so gerne und habe die anderen gesehen, die haben alle ein Handy in der Hand gehabt. Und irgendwann hat eine Frau mich so angeguckt und mich so richtig taxiert, als wenn ich so ein Geisteskranker bin, der jetzt gerade gleich in der Bahn alle umbringt.
Warum gucken sie denn nicht auf ihr Handy?
Genau. Wirklich jetzt, ich kam mir wirklich schlimm vor, weil ich nicht in mein Handy geguckt habe, sondern ich habe einfach so durch die Gegend geguckt und habe den Moment genossen und den Podcast gehört.
Ja,
ne?
Viel zu wenig.
Komische Situation auf jeden Fall.
Ja, viel zu wenig. Und tatsächlich kriege ich das bei meinem Kind jetzt mit, der hat jetzt seit einem Jahr ein Handy.
Ja. Hast du da so Zeiten reingeballert?
Auch.
Habe ich auch gemacht.
Aber trotzdem, wir machen es ein bisschen open.
Ja.
So, dass wir sagen, solange gewisse Dinge funktionieren, sind wir da ein bisschen freier.
Ja. Wenn nicht, dann.
Wenn nicht, dann nicht. Jetzt zum Beispiel hat er gerade 3 Tage mal wieder um 19 Uhr abgeben. Findet er kacke.
Ja.
Aber witzigerweise merkt er am zweiten Tag, nachdem ihn das erst abfuckt, am zweiten Tag merkt er, ach, ist voll easy.
Ja, klar,
ist das easy.
Ja, natürlich ist das easy. Du brauchst kein Handy, das kannst du schön mal in der Tasche lassen. Ja, logisch.
So witzig.
Lernen wir nochmal, was wenn wir unser Business damit machen, sagen wir, wie schön es ist, ohne zu leben.
Ja. Ja,
hart genug eigentlich.
Jawohl.
Wir haben alles durch, Pia.
Ja.
Mega geil. Vielen Dank für deine Offenheit.
Ja, danke dir.
Ich finde es mega gut. Ich glaube, wer zugehört hat, der kann was mitnehmen auf jeden Fall. Würde ich mal so sagen. Vielleicht. Wer mag, nimmt was mit, wenn nicht, der nicht.
Wie in einem guten Buch, sage ich immer. Der eine Seite 5, der eine Seite 20 und ein anderer aus dem Buch vielleicht gar nichts.
Ja, ist ja gut. Hauptsache, vielen Dank für die Audience, dass ihr zugehört habt und demnächst hier wieder mit dem nächsten Who's In. Also, Pierre, have a nice day.
Ciao, ciao.
Euch danke. Auch. Bis dann. Ciao.